Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Gebet und die Verantwortung für diese Welt. Weltverantwortung ist, glaube ich, ein Begriff, den wir heutzutage alle mit bejahen. Ja, wo wir sagen, das ist gut. Oder gibt es irgendjemand, der gegen Weltverantwortung ist? Der kann mal kurz die Hand heben. Nee, Spaß. Weltverantwortung ist aber ein relativ neues Phänomen. Also wenn wir hineinschauen in die letzten Jahre, eigentlich erst seit der 2000er-Wende ist das ein großes Ding geworden, dass man sagt, Weltverantwortung heißt, wir kümmern uns darum, dass wir immer den Blick auf das Ganze haben, auf die ganze globale Welt und dass wir, wenn wir handeln als Nation oder als auch Personen, dass wir dann das Ganze im Blick haben. Davor, weiß ich, wer sich erinnert, ist vielleicht ein Stichwort anders gewesen und zwar das Stichwort Souveränität. Souveränität hat geheißen, jeder kann für sich das machen, was er für sich souverän hält und wo er ganz alleine agieren kann. Und reinreden, das war nicht tugendhaft. Reinreden hat man nicht gemacht, sondern man hat dem die Souveränität gelassen. Ihr könnt machen, was ihr wollt und wir halten uns raus. Und manchmal, wissen wir auch, hat man dann auch den anderen im Regen stehen lassen. Weltverantwortung aber ist jetzt in unserer Zeit aktuell so brandaktuell, dass wir da viel drüber reden und dass es ganz wichtig ist. Und es scheint so ein bisschen, wenn wir das umsetzen würden in unserer Welt, dann würde das goldene Zeitalter anbrechen, oder? Allerdings wissen wir alle, Weltverantwortung ist so ein bisschen wie Work-Life-Balance. Alle reden drüber, aber keiner hat sie. Wir reden ganz viel darüber oder in der Politik wird viel gemacht, aber keiner ist wirklich dran und sagt, jetzt haben wir es erreicht, dass wir mit dieser Weltverantwortung alles gelöst haben. Und wenn wir es kurz fassen, sagen wir, es ist schwierig mit dieser Weltverantwortung. Man könnte jetzt sagen, im Gebet wäre es einfacher. Man muss ja nur beten. Und trotzdem habe ich gemerkt, es ist gar nicht so einfach, dieses Thema auch im Gebet zu bewegen. Ist uns vielleicht manches auch manchmal gleichgültig und dass wir sagen, ach, für das beten wir gar nicht, geschieht ihnen recht. Oder beten wir für Machthaber, Machthaber oder Politiker, die uns so gar nicht in den Kram passen. Müssen wir das machen als Christen? Soll ich für Putin beten oder für andere? Und all die Fragen, die werden wir heute noch mal ein bisschen angehen. Und ich habe uns drei Dinge mitgebracht, die Gott uns gibt. Und zwar, Gott gibt uns eine Rolle für unser Gebet und er gibt mir sein Herzensanliegen und er gibt mir am Schluss Mut und Demut. Diese drei Punkte wollen wir mal durchgehen. Und dazu lese ich uns einen Abschnitt aus der Bibel. Das ist im 1. Mose 18. Das ist die Geschichte, Abraham bittet um Sodom. Weil wir darin merken, dass Abraham eine ganz besondere Rolle einnimmt in Bezug auf Gott, in Bezug auf die Fürbitte für diese Stadt. Und dann habe ich auch noch zwei weitere Stellen dabei. Wir lesen jetzt aber mal diesen ganzen Abschnitt von Abraham, wie er mit Gott verhandelt. Das ist recht spannend. Abraham bittet für Sodom. Die Männer brachen auf und Abraham begleitete sie, als sie auf Sodom hinuntersahen. Dachte der Herr, soll ich wirklich vor Abraham geheim halten, was ich vorhabe? Er soll doch zum Stammvater eines großen und mächtigen Volkes werden. Alle Völker der Erde sollen durch ihn gesegnet werden, denn hierfür habe ich ihn auserwählt. Er soll seine Söhne und seine Nachkommen dazu bringen, auf dem Weg des Herrn zu bleiben. Er soll sie lehren, sich an Recht und Gerechtigkeit zu halten. Dann wird der Herr erfüllen, was er Abraham verheißen hat. Der Herr sagte, ja, die Klagen über Sodom und Gomorra sind groß und ihr Vergehen wiegen schwer. Ich will hinabsteigen und die Klage prüfen, die vor mich gekommen sind. Haben sie wirklich so schlecht gehandelt oder nicht? Ich will es wissen. Zwei von den Männern machten sich auf nach Sodom. Der Herr aber blieb bei Abraham zurück. Abraham trat näher und fragte, willst du wirklich Gerechte und Frevler ohne Unterschied vernichten? Vielleicht gibt es 50 Gerechte in der Stadt. Willst du sie trotzdem vernichten? Willst du den Ort nicht verschonen wegen der 50 gerechten Richterin? Das kannst du doch nicht tun und den Gerechten wie den Frevler töten. Dann würde es den Gerechten ergehen wie den Frevlern. Nein, das kannst du nicht tun. Der Richter der ganzen Welt begeht doch kein Unrecht. Der Herr antwortete, wenn ich in der Stadt Sodom 50 Gerechte finde, verschone ich ihretwegen den ganzen Ort. Aber Abraham fuhr fort, ich bin nur Staub und Asche. Dennoch habe ich es gewagt, mit dem Herrn zu reden. Vielleicht sind es 5 weniger als 50 Gerechte. Willst du wegen der fünf die ganze Stadt zerstören? Dann sagte er, nein, ich werde sie nicht zerstören, wenn ich dort 45 Gerechte finde. Abraham richtete noch einmal das Wort an ihn. Vielleicht lassen sie doch dort nur 40 finden. Er antwortete, wegen der 40 werde ich es nicht tun. Abraham sagte, mein Herr, sei mir nicht böse, wenn ich widerspreche. Vielleicht lassen sich doch nur 30 finden. Er entgegnete, wenn ich dort 30 finde, werde ich es nicht tun. Abraham fing wieder an, ich habe es nun einmal gewagt, mit dem Herrn zu verhandeln. Vielleicht sind es nur 20. Er antwortete, wegen der 20 werde ich Sodom nicht zerstören. Abraham redete weiter, mein Herr, sei mir nicht böse, wenn ich doch ein letztes Mal das Wort ergreife. Vielleicht gibt es dort nur 10 Gerechte. Er erwiderte, wegen der 10 werde ich die Stadt nicht vernichten oder zerstören. Der Herr ging fort, nachdem er das Gespräch mit Abraham beendet hatte. Daraufhin kehrte Abraham in sein Lager zurück. Soweit mal diesen Abschnitt, in dem Abraham immer wieder verhandelt. Ja, immer noch eins weitergeht, in die Verhandlungen einsteigt. Abraham ist in der Geschichte herausgerufen und wir sehen, dass hier Gott einen Plan hat. Ganz am Anfang wird gesagt, ich habe einen Plan, dass ich jetzt prüfen werde, was es mit dieser Stadt auf sich hat. Sodom und Gomorra. Und er schickt dann Boten los und der Grund dafür sind die Klagerufe. Die Klagerufe, dass überall Ungerechtigkeit herrscht, Bösheit herrscht. Man könnte vielleicht sagen, dass man das Blut aus dem All sieht, so wie es die SZ die Tage getitelt hat über das Ergehen im Sudan. Diese Klage ist zu Gott gekommen und er schickt die Boten hin, um zu prüfen. Und dann haben wir diese Redewendung hier. Soll ich es denn geheim halten vor dem Abraham, dass ich es ihm nicht sage, meine Pläne? Und eigentlich ist das ja so eine Redewendung, die kennen wir alle. Ja? Wenn ich jetzt hierher gehe und sage, ich weiß nicht, ob ich es dir sagen soll, ja, dann weiß doch jeder schon, er wird es eh sagen. Ja? Also diese Frage, die Gott hier stellt, ich weiß nicht ganz genau, soll ich ihm mein Geheimnis anvertrauen, soll ich ihm meine Pläne anvertrauen, ist eigentlich schon der Hinweis darauf, ja, Gott weiht Abraham in seine Pläne mit ein. Abraham wird wissen, was passieren wird. Und dann haben wir die Situation, dass sie oben auf dem Berg stehen. Abraham und Gott. Die zwei stehen oben auf dem Berg und schauen hinunter ins Tal. Unten im Tal ist die Stadt. Diese Stadt weiß von nichts, was hier oben passiert. Aber Abraham und Gott stehen da. Und da heißt es, Gott wartete auf Abraham. Oder er blieb bei Abraham. Und das heißt eigentlich so ein abwartendes Bleiben. Gott ist da und wartet ab. Und dann heißt es, Abraham tritt zu Gott hinzu und fängt an zu sprechen. Und dieses Abwarten, das ist dieses göttliche Hinhören, diese Einladung für uns loszulegen. Ich habe das Gefühl, dass Gott abwartet und sagt, ich schaue jetzt mal, was er macht. Und Abraham tritt dann ein und sagt, willst du wirklich Gerechte und Frevler ohne Unterschied vernichten? Also er tritt dann ein als wirklich derjenige, der sagt, ich suche danach, diese Stadt zu retten. Das ist Abrahams Rolle, die er einnimmt. Und dann nimmt er jetzt eine Rolle ein. Wenn wir da ein bisschen in die Geschichte vorgehen, sehen wir, dass Gott Abraham hier herausgerufen hat, wegzuziehen von seiner Heimat. Und da wird ihm schon verheißen, du wirst einen Segen bringen für alle Nationen. Du sollst gesegnet sein, aber du wirst auch einen Segen bringen für alle Nationen, für alle Menschen auf diesem Planeten. Und diese Berufung, die Abraham bekommen hat, die nimmt er quasi mit. Und jetzt steht Gott abwartend da und sagt, nimmst du diese Rolle an, die ich dir gegeben habe? Nimmst du sie an? So ein bisschen wie ein Trainer am Spielfeldrand, der so einen Schützling aufs Spielfeld schickt zum ersten Mal und sagt so, ich habe dir eine Position gegeben und einen Auftrag, setzt du sie um. Und Abraham tut's. Er bittet Gott um letztlich den Segen für Sodom und Gomorra. Dieser Unterschied, der wird herausgearbeitet, soll wirklich alles vernichtet werden. Man hätte ja auch anders hergehen können. Abraham, man kann sich wundern, wer die Geschichte ein bisschen auskennt, der weiß ja, dass in Sodom hat Lot gelebt. Das war der Neffe von Abraham, also Familie. Eigentlich hätte Abraham auch sagen können, Gott, du hast schon recht, die Stadt, die ist so verdorben, die ist so böse, aber nimm doch meinen Neffen raus, seine Familie, dann sind die gerettet und dann kannst du machen, was du willst. Weil dann komme ich auf meine Kosten. Dann bin ich ja mit meiner Familie im Reinen. Und das war eigentlich zur damaligen Zeit Normalität. Jeder kämpft nur für seine Sippe, für seinen Stamm, für sein Volk. Jeder guckt für sich Souveränität. Jeder macht seins. Und Abraham macht hier was Revolutionäres. Er sagt, es geht in diesem Gespräch nicht um meine Familie. Lot wird nicht erwähnt in diesem Gespräch. Es geht um die Stadt. Und ein Theologe, Gerhard von Rath, Alttestamentler, der hat bei den Auslegungen gesagt, es geht Abraham nicht um die Rettung der wenigen Unschuldigen aus der Stadt. Es geht ihm um etwas anderes, viel Größeres, nämlich um von Anfang bis Ende um das ganze Sodom. Abraham, der hat gesagt, ich möchte für die ganze Stadt eintreten. Und letztlich wird er hier zum Segensbringer. Diese Berufung, die er hatte, füllt er aus. Ich werde zum Segensbringer für diese Stadt, für alle. Und damit wir jetzt nicht sagen können, ja, schöner Abraham, gut, dass du das hattest, ich bin jemand anders, ich heiße nicht Abraham. Gott hat später in der Geschichte dem Jeremia Ähnliches gesagt. Jeremia, der Prophet, der gelebt hat zu Zeiten, in denen eben Israel in Babylon gelebt hat und dort das Volk letztlich unter der Besatzung gelebt hat. Sie wurden verschleppt von dieser Nation. Und dann spricht Gott zu Jeremia und der sagt an diesen Vers weiter, der auch bekannt ist von der Jahreslosung. Gott spricht durch Jeremia zu Israel. Suche der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen und betet für sie zum Herrn. Denn wenn ihr es wohl geht, so geht es euch auch wohl. Merkt ihr diese Berufung? Segen zu bringen für die Stadt. Und Stadt ist hier nicht nur die kleine Stadt genannt, gemeint, wo man gerade wohnt, im Stadtteil oder so. Es sind wirklich, Babylon ist gemeint, die ganze Nation. Suche der Stadt Bestes. Das ist, was der Auftrag an das ganze Volk Israel ist. Und wir werden später sehen, dass Paulus das auch noch aufgreift und sagt, betet für alle Menschen. Das ist euer Auftrag, Segensbringer zu sein für die Welt. Manche können bei diesem Vers dann gerne mal so sagen, naja, ist ja schön, wenn es der Stadt gut geht, geht es mir ja auch gut, steckt ja damit schon drin. Also damit es mir gut geht, muss ich also gucken, dass es dann auch der Politik gut geht und meinem Land. Aber das ist hier nicht gemeint. Wie Abraham, ich schaue nicht auf meine Sippe, auf mein Wohlergehen, ich schaue auf die ganze Stadt. Und gleichzeitig könnte man auch hergehen, dass manchmal hört man das so und sagt, naja, die Katastrophen in der Welt, die Krisen, die Dinge, die da laufen, das sind ein bisschen wie Naturgesetze. Die finden einfach statt, man wird sie eh nicht aufhalten können, man wird eh nichts machen können. Wie Naturgesetze laufen sie und rollen sie und man kann nicht eingreifen. Aber Gott nimmt doch genau diesen Gedanken uns komplett raus, komplett weg und sagt, wir denken anders. Gott lädt doch ein in dieses Gespräch, in den Dialog mit uns und sagt, komm zu mir, ich warte ab. Deine Rolle, die du einnehmen darfst, ist Segensbringer. Die habe ich für dich ausgedacht. Die ist deine Rolle, die du haben sollst. Die gebe ich dir. Du darfst Segensbringer sein für alle. Und das ist die Grundlage, die wir haben. Dass wir beten, ganz simpel. Für alle Krisen, für die Welt, für die Politik, für den einzelnen Politiker, für die, die in der Regierung sind. Nehmen wir dir ein, die Rolle. Und ich weiß, dass es gar nicht so einfach ist, weil wenn wir mal dann auf den zweiten Punkt gehen, welches Herzensanliegen mir Gott gibt, dann stellt sich manchmal bei mir die Frage, bete ich jetzt für Gottes Gericht und Strafe oder für Gottes Gnade? Weil, wenn wir wahrscheinlich auch mal bei uns selber reingucken, wir merken doch immer, dass wir Sympathien haben für etwas und für anderes nicht. Wir haben oft einen Gesinn für Gerechtigkeit und wissen ganz genau, was richtig und was falsch ist. Zumindest viele. Und da gibt es dann immer die Dinge, ich weiß, was gut ist, was böse ist, ich gehe dem nach, ich bin sicher, das ist richtig und das ist falsch. Und dann ist es so, dass die einen sagen, ich bin pro für das und die anderen sagen, ich bin pro dies. Und beide Seiten sagen dann, ich bin ja für das Richtige. Und die anderen, das sind die Bösen. Die haben nicht mal ein Gebet verdient. So böse sind die. Das ist doch, was wir auch erleben. Man weiß ganz genau, was richtig ist und was falsch ist. Es gab in Chicago, es gibt einen Theologen dort, er macht immer eine Umfrage unter seinen Studenten, Theologiestudenten. Wenn die anfangen zu studieren, stellt er zwei Fragen als Umfrage für sie. Die erste Frage ist, was ist dir wichtig? Und die zweite Frage ist, was ist Jesus wichtig? Und er wertet das jedes Jahr aus. Und jedes Jahr kommt verblüffend ähnliche Ergebnisse raus. Er sagt, zu 90% stimmen die Antworten überein. Was ist dir wichtig und was ist Jesus wichtig? Bis dahin, dass die Leute natürlich angeben, die Partei, die ich wähle, die würde Jesus auch wählen. Natürlich. Ist es im Gebet vielleicht nicht auch manchmal bei mir so, bei uns so, dass wir sagen, ich bete ja für das, was mir wichtig ist und nicht für die, die ich eigentlich nicht leiden kann, die meine Werte nicht teilen, die nicht meinen Horizont teilen, die nicht meine Weltsicht teilen. Und so bete ich nur für das, was ich für richtig halte und bin überzeugt und im Recht davon, dass Jesus es genauso tun würde. Helmut Gollwitz, ein anderer Theologe, Alttestamentler, hat in einer Predigt über diesen Text Folgendes gesagt. Die selbstgerechte Kirche spricht in Entrüstung, die wahre Kirche spricht in Fürbitte. Heute würden wir vielleicht nicht mehr Entrüstung sagen, wir würden sagen Empörung. Empörungskultur. Und manchmal sind wir genau da an diesem Punkt auch als Christen, dass wir sagen, wir haben auch eine Weltsicht. Und wir verurteilen manches, was in dieser Welt läuft und finden manches schräg und komisch und falsch. Und das darf es auch manchmal sein, dass es etwas falsch in unseren Augen ist, aus Gottes Maßstäben, natürlich. Aber die wahre Kirche spricht nicht in Entrüstung, sondern in Fürbitte. Das meint, wir beten, wir stehen ein für die anderen, für alle, nicht nur für meine Gesinnung. Und Abraham, der bringt uns auch auf diese Spur. Der macht es ganz konkret, warum wir das tun können. Gott hat nämlich eine ganz andere Logik mit dieser Welt. Nicht die Logik, die wir oft so automatisch aus unserem Menschsein heraus verstehen. Wir kennen alle diese Gerechtigkeitsfrage, es passiert etwas Böses und es werden oft Unschuldige dabei mit betroffen. Schauen wir in jede Krise rein. In jedem Krieg, es gibt Täter und es gibt Opfer. Und die Opfer sind die, die ungerecht leiden müssen wegen der wenigen Täter. Richtig? Und jetzt haben wir hier aber die Situation, dass Abrahams Verhandlungstaktik beginnt mit der Idee zu sagen, wenn doch 50 in dieser Stadt wären, dann könntest du doch diese Stadt verschonen. Und dann handelt er runter auf 20, 30, 10. Nur 10 reichen aus für Gott. Und er würde sagen, ich verschone diese ganze Stadt. Das ist eine komplett umgekehrte Logik. Auf einmal reichen 10 aus, damit eine ganze böse Stadt kein Gericht bekommt. Ich will es mal drastischer sagen. 10 reichen aus, damit Gott eine Terrorgruppe nicht auslöscht. Kann das sein? Kann Gottes Barmherzigkeit so groß sein, dass er wegen wenigen viele verschont? Aber das haben wir in der Bibel, das zieht sich durch, dieses Prinzip Gottes, die Gottes Gerechtigkeit bis zum Kreuz. Jesus am Kreuz ist der eine, der ausreicht, damit alle nicht vernichtet werden müssen, damit keiner Strafe und Vernichtung erfahren muss. Das ist das Prinzip Gottes Gerechtigkeit. Bei dem Verhandeln, dass Abraham eingeht und sagt, ich fange mit 50 an, das reicht. Dann noch weiter runter und dann bei 10 kommt er raus. Abraham merkt, ich kann mich vorantasten, ich kann vorangehen und ich merke am Ende, Gottes Barmherzigkeit ist unglaublich groß, unlogisch groß. Und er merkte diese Stellvertretung, dass einer am Schluss Jesus reicht. Vielleicht hat Gott Abraham diesen Vorausblick schon gehabt, dass Gott würde vielleicht sogar bis zu einem runterhandeln. Deswegen ging er bei 10 schon weg, weil er gemerkt hat, vielleicht, ich weiß ganz genau, in dieser Stadt wird sich niemand finden. Keiner, der wirklich gerecht ist. Aber er spürt trotzdem, und in all dem sehen wir, dass Gottes Wille zur Rettung weit größer ist als zur Vernichtung. Gottes Wille zur Errettung ist weit größer als die zu der Vernichtung. Und wisst ihr, wenn wir ins Neue Testament schauen, sehen wir das bei Paulus. Stellt euch vor, er sitzt in einem Gefängnis, wie es bei ihm so ein bisschen Alltag war manchmal, wenn man die Bibel liest. Er wurde von der Obrigkeit, von den Machthabern ins Gefängnis gesetzt und das war damals nicht wie hier. Natürlich, in einem Loch hat er da vor sich hingesiecht. Essen bekam er nur von seiner Gemeinde vermutlich. Und in diesem Loch schreibt er einen Brief an Timotheus. Und in diesem Brief schreibt er vieles, was Timotheus angeht in seiner Gemeindearbeit für den jungen Pastor Timotheus. Aber wir nehmen uns diesen einen Zitat raus, wo er eben genau das schreibt. Stellt euch die Situation vor, im Kerker schreibt er, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen. Und jetzt erwähnt er explizit für die Könige und für alle Obrigkeit. Und er meint konkret die Leute, die ihn verhaftet haben, die Machthaber, die ihn ins Gefängnis gebracht haben. Auch hier, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland. Egal in welcher Situation Paulus ist, egal was seine Umstände ist, egal was die Obrigkeit macht, was die Politiker in seiner Zeit gemacht haben, ob die Werte übereinstimmen mit ihm oder nicht, ob er das gut findet oder nicht. Völlig losgelöst davon kann Paulus sagen, bete für sie. Mach Fürbitte für sie. Bete für die Obrigkeit. Weil Paulus wusste wie kein anderer, wir brauchen alle Jesus. Wir sind alle darauf angewiesen, dass wir diese Gnade von Jesus empfangen und dass wir nicht dem Urteil Gottes ausgeliefert sind. Und deswegen ist die Barmherzigkeit Gottes so groß, dass wir selbst für die beten können, die uns überhaupt nicht in den Kram passen. Fürbitte heißt eben, dass wir beten, unabhängig von unserer Meinung, unabhängig von unserer politischen Gesinnung. Und dann beten wir ganz frei, ohne Vorbehalte, ohne Überheblichkeit zu sagen, ich weiß ganz genau, was eigentlich richtig ist. Und wir beten für unsere Politiker, für unsere Welt und sind frei, wirklich ins Gebet zu gehen und mit Gott zu ringen um diese Welt, um Rettung. Und dann habe ich noch 2 Unterpunkte sozusagen im dritten zusammengepackt, weil ich keine 4 machen wollte. Gott gibt Demut und Mut. Abraham sagt, ich bin nur Asche und Staub im Gespräch mit Gott. Ich bin eigentlich niemand. Ich komme zu dir, Gott, und ich bin eigentlich niemand. Diese Erkenntnis nimmt er daraus, weil auch in dem Bibeltext spricht Abraham Gott an als der Richter über dieser Welt. Du bist der Richter über diese Welt. Und das ist eigentlich eine Sache, die wir in unserer Zeit heute eigentlich schwierig handhaben können. Etwas, ein Richter hört sich für uns ja etwas eher dieses böse, strafende Gott an. Ein Richter, der verurteilt, der gnadenlos ist, der auf Sodom losgeht und Abraham scheint hier der Gerechte zu sein, der um nochmal um Barmherzigkeit bittet. Aber so ist es nicht. Abraham weiß, wer dieser Richter ist. Und ich habe uns mal ein lustiges Bild mitgebracht. Vielleicht gab es damals SSDG, Sodom sucht den Gerechten, also angelehnt an Deutschland sucht den Superstar. Vielleicht haben die das dann auch gemacht. Da die zwei Boten sind nach Sodom runtergelaufen und haben gesagt, Sodom sucht den einen Gerechten, die 10 Gerechte. Und bei dieser Castingshow verlief es leider so, dass alle Kandidaten vorzeitig ausgeschieden sind. Keiner hat es ins Finale geschafft. Kein einziger. Keiner ist wirklich gerecht. Und jetzt sind wir an dem Punkt, dass wir merken, Gott, er vernichtet Sodom. Und man könnte meinen, Abraham ist gescheitert mit seinem Verhandlungsgeschick. Weil am Schluss ist ja das Ergebnis, Sodom ist zerstört. Aber das ist der Grund. Er findet keinen Gerechten. Und so schwer es auch manchmal ist, diese Stellen auszuhalten in der Bibel und klarzukommen, wir müssen hier bedenken, dass diese Vernichtung Sodoms zum einen auch das ist, dass Gott sich einsetzt für die Unterdrückten. Dass es Gott ist, der diese Befreiung macht von den Unterdrückten, von den Machthabern, die das Böse wollen. Und, eine kleine Randnotiz, Gott, er geht zurück und holt den Lot mit seiner Familie raus. Und dann sagt Gott, ich habe dabei an Abraham gedacht. Also wiederum, diese Bitte, die Abraham vorgebracht hat, verschone doch diese Stadt, hat dazu geführt, dass Gott seine Familie rausholt. Und dass er in diesem Blick wieder der Barmherzige ist. Und ich glaube, Gott ist dieser Richter, den wir auch in dieser Welt brauchen. Und am Schluss ist es so, dass wir und die ganze Welt sich irgendwann vor diesem Richter verantworten muss. Und wir wissen, dass es dann gerecht ist, was dann passiert. Deswegen aber sind wir auch demütig, weil wir wissen es eben nicht immer. Abraham stand auf dem Berg, Gott neben ihm, und Gott hat gesagt, soll ich es dir sagen oder nicht? Ja, er hat es ihm gesagt. Er hat Abraham in die Pläne mit eingeweiht. Und bei uns ist es ja oft nicht so. Wir wissen oft Gottes Pläne nicht. Wenn wir in die Welt schauen, wenn wir morgens Zeitung lesen und die Krisen anschauen, die Titel, dann merken wir, ganz oft haben wir Gottes Plan dahinter, großen Plan nicht vor Augen. Wir sehen es nicht. Was will Gott? Was will der souveräne Richter, der Richter über diese Welt ist, der ein Auge drauf hat, was hier passiert und gerecht handelt? Was will er in dieser Welt anstellen? Was läuft im Verborgenen? Welche Dialoge? Wir wissen es oft nicht. Deswegen bete ich demütig und sage, ich weiß ganz oft nicht den Ausgang. Aber vielleicht hast du Gott noch eine Chance. Und du lässt manches laufen und ich würde es auch beenden. Aber du bist der Richter. Und ich gebe mich dir hin. Gleichzeitig aber eben dürfen wir mutig beten wie Abraham. Mutig sein, weil Abraham eben auch mutig betet. Wie tritt er auf vor Gott? Sagt, ich handle nochmal mit ihm ein bisschen runter. Und Paulus in dem Timotheus-Text, da sehen wir auch, wie er das sagt. Er sagt, das ist gut und wohlgefällig vor dem Heiland, sagt im Luther-Übersetzung, dass wir beten für die Nation, für Bittehalden, für die Politiker, für die Könige. Und gut ist, es ist was Schönes. Und dann sagt er dieses wohlgefällig. Man könnte das auch anders übersetzen mit Fürbitte. Dieses Gebet ist für Gott wie ein Geschenk. Fürbitte ist für die Welt ist ein Geschenk an Gott. Wohlgefällig heißt, es ist mir willkommen. Es ist wie wenn Gott sagt, es ist mir eine Freude. Es ist wie ein Geschenk für mich, wenn wir beten. Für die Könige, für die Regierung. Und wenn wir uns fragen, wie kann ich Gott was Gutes tun, ist die Antwort fürbitten. Beten. Es ist die Freude Gottes, die wir lostreten, wenn wir eintreten für die Menschen in unserem Umfeld, für die Regierung, für die Welt, für die Krisen, für die Katastrophen, die wir sehen. Und das ist so einfach. Und ich lade ein, das konkret auch zu machen. Wenn du morgen in den Alltag wieder gehst, vielleicht bist du auch einer davon, der auf die Zeitung aufschlägt. Und ich finde es ein schönes Bild zu sagen, in der Zeitung, mit der Zeitung in der Hand, sitze ich oft da und schaue auf die Welt. Was läuft da? Wie auf einem Berg. Schaue diese Welt an und sage, was ist mein Urteil? Und jetzt mal zu sagen, was ist Gottes Urteil? Gott wartet ab und steht da und sagt, was machst du damit? Nimmst du die Rolle ein, Segensbringer zu sein für diese Welt? Fürbitte zu halten mit dem Anliegen, dass Rettung weit größer ist, dieser Wunsch nach Rettung, als Vernichtung. Nimmst du diese Rolle des Segensbringers ein, die dir Gott gegeben hat? Beten, mutig, demütig, das wollen wir auch gleich machen. Wir hören jetzt ein Musikstück, ein paar Takte Musik und dann machen wir es jetzt ganz bewusst auch konkret. Wir haben gesagt, wir wollen jetzt dann beten, Fürbitte halten nach dem Musikstück. Vier Leute wollen wir zu viert an die Anliegen der Welt aufgreifen und genau so beten, wie wir es gehört haben, mutig und demütig.